Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rode'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما قلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immerdar brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 20. Juni 2023, gleich dem 30. Chordad 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Die grünen Zielsetzungen der EU«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. 20 ausländische Geheimdienste spielten aktive Rolle bei Unruhen in Iran. Iran. Westen darf gegenüber Flüchtlingskrise nicht so verantwortungslos sein. Islamischer Dschihad. Iran ist einzige Nation, die es wagt, Palästinenser offen zu unterstützen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. 20 ausländische Geheimdienste spielten aktive Rolle bei Unruhen in Iran. Der Leiter der Informationsdienstes der iranischen Revolutionsgarden hat enthüllt, dass 20 ausländische Geheimdienste eine aktive Rolle bei den vom Westen unterstützten Unruhen in Iran im vergangenen Jahr gespielt haben. Brigadegeneral Mohammad Kazemi gab diese Erklärung in einem Exklusivinterview ab, das am Montag auf der offiziellen Webseite des Revolutionsführers Ayatollah Ali Khamenei veröffentlicht wurde, in dem er die verschiedenen Aspekte der gewalttätigen Unruhen darlegte, die durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini ausgelöst wurden. Nachdem die US-Regierung unter Joe Biden an die Macht kam, kamen die Amerikaner zu dem strategischen Schluss, dass sie in vielen ausländischen Fällen vor dem Scheitern standen. Und der Grund dafür waren die Maßnahmen Irans und die Leitung seines Revolutionsführers. Diese Misserfolge hatten dazu geführt, dass der internationale Platz der USA in den Schatten gestellt wurde, und dafür muss Iran den Preis zahlen, sagte Brigadegeneral Kazemi in dem Interview. Brigadegeneral Kazemi erklärte, US-Regierungsverantwortliche hätten sich drei Schritte ausgedacht, um die Unruhen fortzusetzen. Dazu gehörten die Schaffung einer emotionalen Atmosphäre nach Aminis Tod, die Umwandlung der Proteste in Unruhen und die Umwandlung der Unruhen in eine bewaffnete Konfrontation durch die Aktivierung bewaffneter Gruppen. Er nannte mehr als ein Dutzend Länder, die in dieser Hinsicht aktiv waren, darunter die USA, Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate VAE, Saudi-Arabien, Frankreich, Deutschland, Kanada und Bahrain. Er wies darauf hin, dass auch das zionistische Regime daran beteiligt war. Iran. Westen darf gegenüber Flüchtlingskrise nicht so verantwortungslos sein. Iran hat dem Westen vorgeworfen, sich der Verantwortung für die aktuelle Flüchtlingskrise zu entziehen und erklärt, dass die USA und Europa die Schuld tragen, weil ihre falsche Politik die Migrationswelle ausgelöst habe. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nursed Kanani machte diese Bemerkungen am Dienstag auf Twitter, nachdem ein überfüllter Fischkutter mit bis zu 750 Migranten, darunter rund 100 Kinder, im Mittelmeer gesunken war. Das Boot war auf dem Weg von Libyen nach Italien, als es am Mittwoch vor der Küste Griechenlands kenterte. Bisher wurden nur 104 Überlebende gefunden und 81 Leichen geborgen, während mehr als 500 Menschen immer noch vermisst werden. Es soll eines der tödlichsten Flüchtlingsschiffsunfälle sein, die seit 2015 auf der zentralen Mittelmeerroute registriert wurden. Der Untergang eines Schiffes mit Hunderten von Flüchtlingen, darunter Dutzende Frauen und Kinder aus verschiedenen asiatischen und afrikanischen Ländern, in den Gewässern des Mittelmeers vor der Küste Griechenlands, ist tragisch und schmerzhaft, sagte Kanani. Der Westen kann gegenüber der Flüchtlingskrise nicht unverantwortlich bleiben, denn viele der illegalen Migrationen aus Asien und Afrika in den Westen sind auf die falsche Politik der USA und Europas in diesen Regionen zurückzuführen. Seit fast einem Jahrzehnt kämpft Europa mit einer Flüchtlingskrise, in der Asylsuchende aus Westasien und Afrika nach einem sicheren Hafen suchen. Auslöser der Migrationswelle war das Aufkommen der Terrorgruppe IS, die von den USA gegründet und unterstützt wurde. Islamischer Dschihad. Iran ist einzige Nation, die es wagt, Palästinenser offen zu unterstützen. Der Chef der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad begrüßte die unerschütterliche Unterstützung Irans für die Palästinenser und betonte, dass die Islamische Republik nach wie vor die einzige Nation auf der Welt sei, die sich offen für Palästina und den anti-israelischen Widerstand einsetze. Iran wagte es zu erklären, dass es das palästinensische Volk und den palästinensischen Widerstand unterstützt. Kein anderes Land auf der Welt vertritt eine solche Haltung so explizit, sagte der Generalsekretär des Islamischen Dschihad, Ziadan Nahrallah, am Montag in einem Interview mit dem in Teheran ansässigen arabischsprachigen Fernsehnachrichtensender Al-Alam. Nahrallah, der letzte Woche eine palästinensische Delegation in Iran leitete, verwies auch auf ein Treffen in Teheran früher am Tag zwischen hochrangigen Amtsträgern der palästinensischen Widerstandsbewegungen Hamas und Islamischer Dschihad und der Rutsbrigade der iranischen Revolutionsgarden IRGC als ein Beweis für die Unterstützung Teherans für die palästinensischen Widerstandsgruppen, der auch die anhaltend starken Verbindungen zwischen dem Islamischen Dschihad, der Hamas und der Islamischen Republik hervorhebt. Nahrallah erklärte weiter, dass in den kommenden Tagen weitere Amtsträger anderer palästinensischer Widerstandsgruppen in Iran eintreffen werden, um sich ihnen anzuschließen, und wies darauf hin, dass die Führer der Widerstandsachse ein Treffen in Teheran abhalten werden, um die aktuelle Situation im besetzten Palästina zu bewerten und eine gemeinsame Position im Kampf gegen die israelische Besatzung festzulegen. Dies werde eine Botschaft an den Feind und an die palästinensische Nation übermitteln, dass das palästinensische Volk in ihrem Kampf gegen den israelischen Feind nicht allein gelassen werden, fügte er hinzu. Britisches Konsulat in Al-Quds. Mehr als 20 Kinder im Westjordanland getötet. Das britische Konsulat in der besetzten Stadt Al-Quds hat am Montagabend bekannt gegeben, dass die Streitkräfte des israelischen Regimes mehr als 20 palästinensische Kinder im aktuellen Jahr im Westjordanland getötet haben. Es forderte eine sofortige und umfassende Untersuchung der Tötung eines 15-jährigen Jugendlichen bei einem Angriff des israelischen Regimes auf die Stadt Jenin. In Fortsetzung der brutalen Verbrechen des zionistischen Regimes haben die Soldaten dieses Regimes am Montagmorgen das Lager in Jenin angegriffen. Dabei wurden mindestens 5 Palästinenser getötet und 91 weitere verletzt. Das iranische Außenministerium verurteilte den Angriff des israelischen Regimes auf die Stadt Jenin im Westjordanland. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nosrat Kanani, bezeichnete die Verschärfung zionistischer krimineller Aktionen im Westjordanland und im Gazastreifen in den letzten Monaten und das Massaker an Palästinensern, darunter Kindern, Frauen und älteren Menschen, sowie die Zerstörung palästinensischer Häuser als klare Beispiele für organisierte Kriminalität und eines staatlichen Terrorismus. Kanani sagte weiter, Abschreckungsmaßnahmen gegen dieses unmenschliche Verhalten gehörten zu dringenden Aufgaben der internationalen Gemeinschaft, insbesondere der Vereinten Nationen. Russische Amtsträger. Nuklearaktivitäten der Ukraine könnten Signal für Bau einer schmutzigen Bombe sein. Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, SVR, gab bekannt, die Nuklearaktivitäten der Ukraine könnten ein Signal dafür sein, dass an einer schmutzigen Bombe gearbeitet werde. Sergei Narischkin sagte in einer Erklärung am Montag, der Dienst habe Informationen darüber, dass eine Ladung verstrahlter Brennstoffe heimlich aus dem Kernkraftwerk Rivne in der Westukraine zur Entsorgung in ein Lager für abgebrannte Brennstoffe in Tschernobyl geschickt worden sein. Die Aktion, sagte Naryschkin, sei verdächtig und könnte nur damit erklärt werden, dass Kiew die Absicht habe, eine solche Bombe zu bauen. Der Spionagechef sagte, er hoffe, dass die Internationale Atomenergiebehörde IAEA und die Europäische Union die nuklearen Aktivitäten der Ukraine untersuchen. Bei den sogenannten schmutzigen Bomben handelt es sich um mit radioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen versetzte Sprengstoffe, die sich bei einer Explosion ausbreiten. Wenn ein solches Gerät explodiert, verteilt es radioaktives Material über ein großes Gebiet. In einem Brief an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates sagte Russlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebenzia, im Jahr 2022, dass die ukrainische Atomforschungsanlage und das Bergbauunternehmen direkte Anweisungen vom Regime von Selenskyj erhalten hatten, eine solche schmutzige Bombe zu entwickeln. Kurz darauf forderte Präsident Wladimir Putin die IAEA auf, die Atomstandorte der Ukraine so schnell wie möglich zu inspizieren. Und IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagte damals, die Inspektionen hätten begonnen und sie würden die Verifizierungsaktivitäten an zwei Standorten in der Ukraine bald abschließen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 23 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 29 Grad und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad el-Mu'tamedi mit dem Titel Kavir, das heißt Wüste.
چشمان مست تو مینای شراب من یاد تو چه می کند با حال خراب من نوا منم تران تو ای به موج غم کران تو ای به عشق تو فسان منم ز خود بیگان منم خزان منم جوان تو این بهشت جاودان تو این نوای عاشقان تو این تو دیوان منم میدانی که بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم میدانی غمت مرا رها نمی کند حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند چو مرغ خسته کنج قفس غم تو بسته راه نفس بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش کنی میمیرم عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen die Dörfer Vanoi und Bishe in der Provinz Lorestan im Westen Irans vorstellen. Zwei Dörfer, die wegen ihrer natürlichen Sehenswürdigkeiten zu den einzigartigsten Orten dieses Landes zählen. Bleiben Sie also dran. Vanoi ist ein großes bebautes Dorf in der Nähe von Burujerd im Westen Irans. Diese Ortschaft ist einer der berühmtesten Orte der Provinz Lorestan, die wie ein verstecktes Paradies in einem Engpass 12 Kilometer nordwestlich entfernt von der Stadt Burujerd liegt. Die Gemeinde befindet sich in einer Schlucht zwischen zwei hohen Bergen namens Barofdorb und Kuhgarin und hat ein gebirgiges Klima. Im Winter ist es dort kalt und schneereich und im Sommer kühl und gemäßigt. Im Süden des Dorfes gibt es eine kleine Ebene, die wegen der guten Bewässerung landwirtschaftlich genutzt wird. Viele Wasserquellen wie Sarob Sefid, Dorozane, Tutia und Sarob Pambe fließen die Berge hinab und gehören zu den Wasserquellen der Stadt Burujerd. Die Bewohner von Vanoi sind schiitische Muslime und sie sprechen einen gemischten lorisch-burujerdischen Dialekt. Viele der Bewohner stammen aus den lorischen Nomadenstämmen. Laut der letzten durchgeführten Statistik im Jahr 2006 wohnen 6.494 Personen in Vanoi und daher gehört das Dorf zu den meistbevölkerten Gemeinden der Provinz. Wirtschaftlich gesehen basiert die Ortschaft auf Landwirtschaft, Viehzucht, Imkerei, dem Dienstleistungsgewerbe und der Herstellung von Kunsthandwerken. Die Umgebung der Gemeinde ist ein passender Ort für heimische Tiere und deshalb bevorzugen Jäger die Ortschaft seit vielen Jahren als Jagdgebiet. Es leben da Tiere wie Wildschweine, Wölfe, Füchse, Hasen und Hyänen. Zu den Vogelarten gehören Reiher, Rebhühner und Geflügel. Die pflanzliche Bedeckung ist im Frühling und Sommer für viele Einheimische und auch Touristen äußerst interessant. Am meisten zu sehen sind dort Heilpflanzen, aber auch Kamille, Minze, Heidekraut und wilde Nelken. Der strömende Fluss Simare, der aus vielen kleinen Wasserquellen entstanden ist, bewässert die Weiden der Provinz Lorestan und fließt anschließend in den großen Fluss Dez in der Provinz Khuzestan. Dieser Fluss hat einen sehr großen Einfluss auf die Landwirtschaft der Gegend. Die Gurken und grünen Bohnen der Ortschaft sind äußerst schmackhaft und von hoher Güte und es gibt Dutzende von Fabriken vor Ort, die daraus eingelegte Salzgurken herstellen. Die Produkte werden auf den inländischen Markt verteilt und auch ins Ausland geliefert. Aber auch die Viehprodukte von Vanoi sind wegen des vorzüglichen Klimas qualitativ sehr gut. Die Bewohner verkaufen ihre Produkte auf den heimischen Märkten oder in den Nachbarstädten.
Außerdem ist das Dorf Vanoi ein Treffpunkt für Bergsteiger, die die hohen Gipfel des Saglusgebirges erklimmen möchten. Es befinden sich in dieser Gegend 10 hohe und interessante Berge und Gipfel, wie zum Beispiel Yol Hijda, Sekuzon, Volosh, Berenje und Hikre. Die schönen grünen Landschaften von Vanoi gehören zu den beliebtesten Orten und Tourismuszentren. Im Dorf gibt es auch eine historische Burg und eine Höhle. Weitere faszinierende Attraktionen sind die Wasserquelle Sarob, die grünen Weiden und Gärten, der strömende Fluss Gallerud sowie der Gipfel von Garin, der immer mit Schnee bedeckt ist. Besonders an Feiertagen ist die Ortschaft im Frühling und Sommer von vielen Familien aus Borujert, die sich neben dem Fluss niederlassen und die Natur genießen, besucht. Das Gebirgsdorf Biche steht auch auf der Liste der Touristenzentren der Provinz Lorestan. Dieses Dorf liegt 75 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Khorramabad. Es hat im Frühling und Sommer ein angenehmes Klima, im Winter aber ist es dort kalt und trocken. Die Bewohner der Ortschaft gehören zumeist Nomadenstämmen an, die sich in den letzten 100 Jahren in dem Dorf niedergelassen haben. Statistiken zufolge wohnen dort rund 1200 Leute. Die Bewohner sind schiitische Muslime und sprechen mit einem lurisch-baktiarischen Akzent. Biche liegt in einem Tal auf einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel. Nördlich davon befindet sich der Berg Gane und westlich vom Ort ragt der Chahak in den Himmel. Zu den Einkommensquellen der Bewohner dieser Gemeinde gehören Viehzucht und Gärtnerei sowie die Zucht von Fischen und Imkerei. Außerdem gibt es dort auch Handwerk, Kunst und es werden wie in vielen anderen Dörfern kleine Teppiche, Kelims und Georgims geknüpft. Auch das Flechten von Körben ist verbreitet. Die Handarbeitsarbeiten und auch die Milchprodukte des Ortes werden auf den lokalen Märkten verkauft. Das Dorf Biche ist wegen seiner natürlichen Sehenswürdigkeiten ein wichtiges Tourismuszentrum dieser Gegend. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt der Fluss Cesar, der im Osten den Ort durchzieht. In der Nähe dieses Flusses gedeihen viele Blumen und Pflanzen, wie auch hohe Bäume, und daher ist Biche im Sommer und im Frühling ein geeigneter Ort für Ausflüge. In den Wäldern rund um das Dorf gibt es uralte Feigen und Walnuss, wie auch Bergmandel und wilde Pflaumenbäume. Neben all diesen Natursehenswürdigkeiten zählt auch der Wasserfall Biche mit einer Höhe von 50 und einer Breite von 20 Metern zu den schönsten Wasserfällen Irans. Sein klares und köstliches Wasser fließt in den gleichnamigen Fluss im Ort. Die schönen grünen Landschaften und die strömenden Wasserquellen erinnern jeden Besuchern an die einzigartigen Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Liebe Hörerfreunde, in dieser Sendung haben Sie einen kleinen Teil der historischen Landschaft in Lorestan kennengelernt. Überall in dieser Provinz gibt es historische Überreste wie Burgen, Brücken, Reliefs und bewohnte Höhlen. Außerdem sind die einfachen baktriarischen Nomaden mit ihren schwarzen Zelten eine wunderbare Attraktion, für die sich viele Touristen interessieren. Wir hoffen, dass auch die heutige Sendung Ihr Gefallen gefunden hat. Bis zu einer weiteren Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen. Auf Wiedersehen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Afsane, auf Deutsch Märchen.
ضرب کردی دامن دامن سرش کندی در کان من شرر کردی باز آمدنی خندان بنشین خورشید منی تابان بنشین من با جام چشمت پیمانه زدم پیمانه زدم ای فتنه گرم من در دام عشقت دیوانه شدم چون لاله می سوزم داغی پنهان دارم در گلشن شب با دل رازی دارم سوزی سازی دارم در دامن شب شمعی خاموشم من آتش بر دوشم من در تاب و تبم اشکی در خون دارم آهی شب گون دارم بنگر به شبم جانان
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Die grünen Zielsetzungen der EU. Weiterhin guten Empfang.
Das im April 2016 unterzeichnete Pariser Abkommen war ein weltweiter Versuch zur Eindämmung der Klimakrise. Im Rahmen des Abkommens verpflichteten sich die Nationen, einen Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur um 1,5 Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Zeiten zu vermeiden, um verheerende Hitzewellen, Überschwemmungen, Stürme und Dürren zu verhindern. Trotz des Medienrummels hält die Europäische Union ihre in Paris eingegangenen Verpflichtungen jedoch nicht ein. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland offenbart bereits das Scheitern. Die EU ist seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 mit einer anhaltenden Energiekrise konfrontiert. Die Krise wurde durch eine Kombination von Faktoren ausgelöst, darunter eine niedrige weltweite Energieversorgung während der wirtschaftlichen Erholung von der Covid-19-Pandemie, eine geringere inländische Energieproduktion und ein Rückgang der Erdgaslieferungen aus Russland. Der im Februar 2022 ausgebrochene Konflikt verschärfte die Krise noch weiter. Um Russlands Einnahmen aus Energieexporten zu begrenzen, verhängten die EU und westliche Verbündete ein Verbot russischer Kohle, ein teilweises Embargo gegen russisches Öl und umfassende Finanzsanktionen.
The new package includes a ban on coal imports.
Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates. Das neue Paket beinhaltet ein Verbot von Kohleimporten. Und meine Damen und Herren, ich denke, dass früher oder später auch Maßnahmen bei Öl und sogar Gas nötig sein werden. Moskau reagierte, indem es die Gaslieferungen an einige EU-Mitgliedstaaten stoppte und an andere reduzierte. Die EU reagierte auf den Konflikt mit der Einführung des REPowerEU-Plans.
We need to create a regulatory environment that
allows us to scale up fast. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission. Wir müssen ein regulatorisches Umfeld schaffen, das uns ermöglicht, schnell zu expandieren und günstige Bedingungen für Sektoren zu schaffen, die für das Erreichen von Netto-Null entscheidend sind. Dazu gehören Wind, Wärmepumpen, Solarenergie, sauberer Wasserstoff, Speicherung und andere Themen, wofür aufgrund unserer Next Generation EU und Repower EU Investitionen verstärkte Nachfrage besteht. Repower EU strebt an, einen Großteil der russischen Gasimporte durch diversifizierte Lieferanten zu ersetzen. Außerdem wird die EU aufgefordert, die LNG-Importe um 50 Milliarden Kubikmeter und die Lieferungen von nicht-russischem Pipeline-Gas um mindestens 10 Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu erhöhen. Das bedeutet, dass eine neue Gasinfrastruktur gebaut werden muss, einschließlich LNG-Importterminals. Allein Deutschland plant beispielsweise in naher Zukunft 5 neue LNG-Terminals zu betreiben, von denen eines im November 2022 fertiggestellt wurde. Der RePower-EU-Plan schätzt, dass 10 Milliarden Euro für neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe erforderlich sein werden. Gleichzeitig fordert die EU im Rahmen ihres grünen Industrieplans ein Ende neuer Projekte für fossile Brennstoffe in anderen Teilen der Welt. Darüber hinaus würde der starke Anstieg der LNG-Importe aus einer Gruppe weit entfernter Länder wie den Vereinigten Staaten und Katar kommen, was die Umweltauswirkungen des Gastransports verstärken würde, insbesondere die höheren Methanemissionen, die mit LNG verbunden sind. Saad Al-Kaabi, Katars Energieminister. Ich freue mich besonders, meinen sehr guten Freund Herrn Ryan Lance, den Vorsitzenden und CEO von ConocoPhillips, erneut begrüßen zu dürfen, der sich uns anschließt, um 2 sehr wichtige Kaufverträge für LNG, Flüssigerdgas, zu unterzeichnen, die zu unseren Bemühungen zur Unterstützung von LNG-Sicherheit in Deutschland und Europa im Allgemeinen beitragen werden. Wir freuen uns, diese Vereinbarungen mit unserem Partner ConocoPhillips über die Lieferung von bis zu 2 Millionen Tonnen LNG pro Jahr zu unterzeichnen. Außerdem muss die EU mit anderen großen und kleinen Abnehmern auf den Weltmärkten um ihre LNG-Importe konkurrieren. Das könnte dazu führen, dass die Zuflüsse von den ärmeren Ländern abgelenkt werden und diese gezwungen werden, stärker auf Kohle zu setzen. Da Russland die Gaslieferungen reduziert oder einstellt und die EU ihre Diversifizierungspolitik umsetzt, würden alternative Gasimporte über Pipelines aus Ländern wie Algerien und Aserbaidschan sowohl geopolitische Risiken als auch eine Abhängigkeit von anderen nicht-demokratischen Staaten mit sich bringen. Die erhöhte Nachfrage der EU nach fossilen Brennstoffen aus diesen Ländern wird sie dazu veranlassen, ihre Produktion zu steigern und entsprechende Investitionen in Exploration und Infrastruktur zu tätigen, was die Finanzierung und den politischen Fokus von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz ablenken wird. Ein weiterer Kritikpunkt an der RePower-EU-Agenda betrifft die geplante aggressive Steigerung der Biomethanproduktion. Biomethan ist erneuerbares Erdgas, das aus Biomasse, einschließlich landwirtschaftlicher Abfälle oder aus Nebenproduktgas hergestellt werden kann, das auf Mülldeponien und bei der Abwasserbehandlung anfällt. Dies könnte zu Konkurrenz um landwirtschaftliche Ernten führen und ein Risiko für die Ernährungssicherheit darstellen. Während die EU versucht, ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern, schränkt die Klimakrise die heimische Energieproduktion in mehreren Teilen Europas ein. Nach einem niederschlagsarmen Winter und einer früheren Schneeschmelze im Frühjahr trockneten viele europäische Flüsse im Sommer 2022 teilweise oder vollständig aus. Die geringen Niederschläge haben die europäische Wasserkraftproduktion behindert. Auch die Windstromproduktion war in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 geringer als erwartet. Besonders schwerwiegend war die Dürre in Frankreich, Norditalien, Deutschland und auf der Iberischen Halbinsel. Vor diesem Hintergrund ist nicht nur die Wasserkrafterzeugung beeinträchtigt. Die Dürre und die hohen Wassertemperaturen gefährden auch den normalen Betrieb von Kernkraftwerken. Die Dürre hat sogar den Transport von Kohle auf europäischen Wasserstraßen, insbesondere auf den Rhein, behindert. Roberto Spranzi, CEU, Deutsche Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt.
Ja, der Pegel in Duisburg-Rohr ist aktuell bei 1,70 Meter. Das sind im Prinzip über 2 Meter, die hier zu normalem Wasserstand fehlen. Je weiter Sie Richtung Süden kommen, umso niedriger sind die Pegel. Das heißt, wenn Sie jetzt Richtung Köln oder Kaub schauen, haben wir noch ungefähr eine Abladung von 1,70 Meter bis 1,60 Meter.
Bis zum Spätsommer 2022 war fast die Hälfte der französischen Kernreaktoren wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Frankreich begann, Strom vom benachbarten Deutschland zu kaufen, das wiederum aufgrund der Gasknappheit und der Abschaltung heimischer Kernkraftwerke seine Kohleverstromung steigerte. Der vollständige Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie wurde für Ende 2022 erwartet. Im Oktober 2022 beschloss die Bundesregierung jedoch, die Laufzeit der drei verbleibenden Kernkraftwerke bis April 2023 zu verlängern. Olaf Scholz, deutscher Bundeskanzler.
Ich habe gestern eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das auch dazu beitragen wird, dass die Bundesregierung jetzt mit großer Geschwindigkeit die entsprechenden Gesetzesvorschläge vorlegt. Der Plan ist, dass das so schnell geschieht, dass wir alles in diesem Jahr auch rechtzeitig fertig kriegen, damit dann tatsächlich diese drei Atomkraftwerke in dem nächsten Jahr weiterlaufen können, die wir heute in Betrieb haben, bis zum 15. April, soweit das die jeweiligen Kapazitäten überhaupt hergeben. Das wird ja dann im Einzelnen zu beurteilen sein.
Mittlerweile wurden Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen. Der Anstieg des Kohleverbrauchs ist auch ein klimapolitischer Rückschlag, da bei der Verbrennung von Kohle im Vergleich zu Gas oder sogar Öl höhere Emissionen entstehen. Deutscher Bürger.
Ich bin erfreut, dass so viele junge Menschen sich kümmern und da sind. Ich bin verärgert, dass gerade Parteien, die ökologisch ausgerichtet sind, nicht intensiver gekämpft haben, um einen Stopp zu machen hier an der Grenze, wo aufgrund des Kohleaufkommens klar zu erkennen ist, wenn wir hier weiter buddeln, dann knacken wir die 1,5 Grad.
Unterdessen erfordert der groß angelegte Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien und Speichersysteme in der EU einen zuverlässigen Zugang zu den notwendigen kritischen Mineralien und Metallen der seltenen Erden, für die EU auf Importe und insbesondere auf von China kontrollierte Lieferketten angewiesen ist. In diesem Zusammenhang führten Fehler in der Gestaltung des EU-Gasmarktes und bei Strategiewechsel bei Gazprom, Russlands wichtigsten Gaslieferanten der EU, zu einer weiteren Verschlechterung der Lage. Tatsache ist, dass der Fokus der EU auf das geopolitische und wirtschaftliche Krisenmanagement im Jahr 2022 zu einer faktischen Neupriorisierung der Klimaagenda geführt hat. Nun bleibt abzuwarten, ob dies nur ein kurzfristiges Ergebnis oder ein langfristiger Trend ist. Für die EU, die sogenannte Führungskraft bei den Klimaverhandlungen, wird es noch schwieriger, dieses Anliegen international voranzutreiben, während die Union selbst ihre eigene Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erhöht.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.